Ja, vielen Dank. Guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Ich will heute ein bisschen was erzählen, wie angekündigt, über LibreOffice und Sicherheit. Sicherheit ist ja immer ein großes Thema bei Software im Allgemeinen und bei Open Source im Speziellen, weil man ja eigentlich sagt, das ist eigentlich vorteilhafter mit Open Source für den ganzen Sicherheitsaspekt, weil man den Quellcode sich angucken kann. Für LibreOffice selber ist das immer ein wichtiges Thema gewesen. Der Vortrag selber geht so ein bisschen auf allgemeine Sachen ein, was LibreOffice bisher so gemacht hat, warum Sicherheit ganz aktuell so wichtig ist und auch dieses und nächstes Jahr noch wichtiger werden wird. Und dann, was wir konkret in der letzten neuen Version, in der 24.2 und in der jetzt im Herbst erscheinenden oder im Spätsommer erscheinenden 24.8 an weiteren Verbesserungen vorgenommen haben. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Thorsten Behrens mein Name. Ich bin einer von den Leuten, die das LibreOffice-Projekt damals in 2010 mit ins Leben gerufen haben. Ich habe mal für Sun gearbeitet an OpenOffice, dann habe ich mal für SUSE gearbeitet und mittlerweile arbeite ich für mich selber mit einer eigenen Firma. Wir machen Beratung, Entwicklung, Service und Support rund um freie Office-Suiten mit Schwerpunkt LibreOffice. Wenn es interessiert, reden wir gerne nachher am Stand. Wir sind hier auch mit dem Stand vor Ort vom LibreOffice-Projekt. Ich selber war in der Stiftung 12 Jahre im Vorstand, das jetzt aber abgegeben und da dürfen jetzt mal andere ran. Ja, das ganze Thema Software-Sicherheit ist immer schon wichtig gewesen und jetzt ganz besonders im Fokus aufgrund der gesetzgeberischen Initiativen in Europa, ganz speziell der Cyber Resilience Act, der, ich glaube, Ende letzten Jahres in Brüssel endgültig verabschiedet worden ist und jetzt in den Umsetzungen in den jeweiligen Mitgliedsländern ist. Da geht es darum, dass Softwarehersteller, Leute, die Software verteilen, aber eventuell auch Open-Source-Projekte, sich gewissen Verpflichtungen gegenübersehen, was das zur Verfügung stellen von Updates, die Lebensdauer von Software und anderen Punkten angeht. Insofern ganz wichtiges Thema, wird auch sehr viel nachgefragt, wenn man sich mit Leuten unterhält, öffentliche Hand, Private Sector, ganz große Frage, ganz speziell natürlich auch aktuell die Problematik rund um die Ransomware-Geschichten, wo es eben auch tatsächlich echte, also in Millionen zu beziffernde Schäden entstehen, wenn Software nicht sicher ist oder Software-Setups nicht sicher sind. Ja, für LibreOffice war das schon immer ein wichtiges Thema. Wir sind seit 2010, seitdem das Projekt angefangen hat, bemüht, vernünftige Prozesse zur Verfügung zu stellen und sind konstant dabei gewesen, auch die Sicherheit selber, also den Code zu verbessern und Checks laufen zu lassen. Wir haben etablierte Reportings, eine Sicherheitsliste, wo Fehler gemeldet werden können oder Sicherheitslücken und relativ schnelle Kadenz von Updates. Das ist in der Regel im Mittel ein Monat, anderthalb Monate, dass wir Sicherheitsupdates, nachdem sie gemeldet sind, dann auch fixen in einer Version. Kleinen Überblick sei mir gestattet zum Thema Geschichte. Das Wichtigste eigentlich, was man als Open-Source-Projekt machen kann, ist automatische Tools auf dem Code laufen lassen. Das Schöne bei Open-Source ist, dass der Code überall verfügbar ist. Das heißt zum Beispiel bei Coverity, das ist ein Tool, was proprietär ist. Allerdings haben die für Open-Source-Projekte sponsern die Analysen. Das heißt, solange man Open Source ist, können Sie den Code sehen, nehmen sich den her und überprüfen den statisch und finden da relativ viele Sachen. Das machen wir seit 2012 und wir haben es geschafft, in der Regel zwischen 0 und 1,1 pro 1000 Zeilen Code Fehlerdichte zu haben. Das ist ziemlich beispielhaft. Da gibt es kaum, also weder im Open Source noch im proprietären Bereich, jedenfalls nicht, was Anwendungssoftware angeht, Code, der da besser ist. Genau, das ist der Coverity-Scan. Der Score, wie gesagt, das sind die Mittelwerte, da sind wir ganz stolz drauf. Ungefähr 6-mal niedriger als der Durchschnitt bei Open-Source-Projekten und ungefähr 7-mal niedriger als bei proprietärer Software, zumindest die, die auch Coverity-Scans laufen lässt. Genau, das ist unser Weg. Also das Rote sind die Defekte, die noch bestehen. Das heißt, wir haben am Anfang relativ hohe, also als wir von OpenOffice kamen, eine relativ hohe Defektdichte gehabt. Sie sehen, dass es durchaus nicht konstant ist. Also es werden durchaus noch weitere Defekte gefixt. Wir versuchen aber immer, die Gesamtzahl auf Null zu halten. Coverity selber updatet auch gerne mal und findet neue Sachen. Und dann fixen wir auch neue Sachen. Bitte. Ein Defekt ist eine Fehlermeldung von dem Scan-Tool. Also Coverity ist ein statisches Analyse-Tool, was sozusagen einmal syntaktisch über den Code rübergeht und sagt, hey, diese Variable, die wurde nicht initialisiert, die wird so verwendet. Oder hier wird sozusagen statisch, kann ich ermitteln, also softwaretechnisch, dass da ein Pufferüberlauf ist, weil ich habe hier einen Eingabewert, der wird gar nicht gecheckt. Und wenn sowas passiert, dann gibt es eine... Wie gesagt, wir sind mit knapp unter 10.000 Defekten gestartet und haben uns dann über die Jahre auf Null runtergearbeitet. Das skippen wir mal. Fuzzing. Ganz großes Thema, ganz wichtig für Software, die Daten aus dem großen, weiten, wilden Internet liest. Da kann man schön Parser mit testen, ob die irgendwo vielleicht doch noch irgendwo eine Eingabe nicht prüfen, Pufferüberlauf haben. Gibt es ein Projekt, nennt sich OSFuzz, von Google gesponsert, was wir seit, wenn ich mich recht entsinne, seit 2016 verwenden und haben da sehr viel auch gefunden und auch sehr viel gefixt. Das Schöne dabei ist, wie gesagt, dass man das automatisch laufen lassen kann. Also man nimmt sich eine fertige Datei und sagt, hier an dieser Stelle mal ein bisschen ändern und an dieser Stelle ein bisschen ändern und an dieser Stelle ein bisschen ändern und dann wird es einfach nur, braucht man zwar einen großen Server und ein bisschen Rechenpower, die das machen, aber der findet echte Fehler. Und auch die haben wir gefixt und auch da schauen wir, dass wir auf Null gehen, wobei wir da uns eigentlich immer weiterarbeiten. Also je mehr Eingabedaten und je mehr Konfigurationen wir für diesen Fuzzer haben, desto mehr können wir auch fixen. Genau, das ist der Prozess, also wird halt durchgegangen und gefixt. Hier ist einmal so ein bisschen die Historie an insgesamt Fixes im Bereich Sicherheit. Das ist nicht nur Fuzzing, das ist UFZ, ist OSFuzz. Dann gibt es Forcepoint, das ist auch ein statisches Analyse-Tool. Dann haben wir Coverity, das hatte ich genannt. ASAN, das ist ein weiteres Analyse-Tool, was der Clang-Compiler zur Verfügung stellt. Genauso UBSAN, das sind sogenannte Sanitizer, die gucken, zum Beispiel UBSAN, der guckt, ob im Code, also C++ ist leider eine Sprache, die relativ viel undefined behavior hat. Das heißt, es sind Sachen einfach in der Sprache, im Sprachstandard nicht definiert, wie sie sich verhalten können. Und das ist das Implementierungsdetail des Compilers oder der Maschine, was dann passiert. Also Klassiker ist so, was passiert, wenn ein Integer überläuft, also ein signed oder ein unsigned Integer. Wird das dann negativ, wird das positiv, wrappt das rum oder gibt es einen Fehler und das ist nicht definiert. Und genauso, wenn man aus zum Beispiel uninitialisiertem Speicher liest, ist halt auch nicht definiert, was dann passiert. Und was diese Sanitizer machen, ist, dass sie den Code so instrumentieren, dass diese Grenzfälle notwendigerweise zum Fehler führen, wenn das Programm drüber läuft. Also der Speicher wird halt so passend initialisiert, dass es knallt. Die Variablen werden passend initialisiert. Die CPU-Flags werden so gesetzt, dass Exceptions fliegen, wenn ein Grenzfall getriggert wird. Und was wir dann machen, ist, dass wir haben einen Satz von einigen hunderttausend Testdokumenten, die in irgendwelchen Foren, in irgendwelchen Bugtrackern rumlagen, die wir einmal durch LibreOffice durchjagen mit dem spezial kompilierten Bild, mit diesen Sanitizern. Und alles, was wir dann finden an Fehlern, das fixen wir auch. Und wie gesagt, die Anzahl der Commits, die jetzt in diesem Bereich reingegangen sind, zum Beispiel jetzt bei Coverity, sind schon ganz erheblich. Das ist immer pro Monat und Anzahl Commits für den jeweiligen Bereich. Ja, genau, das ist so ein bisschen die Geschichte, auch wo wir uns, wo wir Wert drauf gelegt haben, dass es eben ein Prozess ist, der im Projekt etabliert ist und der die ganze Zeit läuft. Das ist nicht so, da einmal in 10 Jahren raufgucken und so ein bisschen was für die PR fixen, sondern das ist eine Sache, die wirklich Teil der Projektarbeit, Teil der täglichen Arbeit ist. Ja, was haben wir Neues gemacht? Da werden wir auch wahrscheinlich heute die meiste Zeit mit zubringen. Also die Sache, die, denke ich, am meisten in der Breite Einfluss haben wird, sind die automatischen Updates. Die sind momentan in der Version 24.2 im experimentellen Stadium drin. Die kann man noch nicht so wirklich sehen, jedenfalls nicht im Default. Der Plan ist, die für die 24.8, also für die August-Version, dann live zu schalten. Dann gibt es das ganze Problem aktive Inhalte. Das ist ja auch seit 20 Jahren oder seit 30 Jahren schon Thema mit Makros und anderen aktiven Inhalten. Da gibt es jetzt ein bisschen bessere Möglichkeiten, das hart abzuschalten, aber wirklich global in LibreOffice. Dann gibt es das Thema Konfigurationssettings. Da gibt es bei LibreOffice die Möglichkeit, administrativ Sachen einzustellen, aber auch Sachen zu sperren. Also ich kann als Administrator sagen, folgende Einstellungen bei der Makrosicherheit, die gelten und die kann ich als Anwender dann auch nicht überschreiben, sondern die sind dann unveränderlich. Und da haben wir in der Breite, also für Makrosicherheit hat das immer funktioniert, aber in der Breite haben wir halt das so abgedichtet, dass das für alle funktioniert. Passwortsicherheit, das ist auch in der 24.2 drin. Das ist das Thema, wie gebe ich mein Passwort ein? Gibt es ein Feedback? Gibt es eine Policy? Gibt es eine Mindestlänge fürs Passwort? Gibt es eine Mindestqualität fürs Passwort? Passworte selber in LibreOffice gibt es an verschiedenen Stellen. Bestes Beispiel sicherlich, wenn ich ein passwortverschlüsseltes Dokument speichern will. Weiterhin die ODF-Verschlüsselung, also die Dokumentverschlüsselung. Die ist ebenfalls deutlich verbessert worden. Die Version aktuell in der 24.2 hat das als experimentelles Feature. Also wenn Sie das kennen, unter Extras Optionen erweitert, können Sie einstellen, ich möchte die ganzen experimentellen Geschichten in LibreOffice mal ausprobieren. Das ist dann in der Regel schon ganz ordentliche Qualität, sonst wird es gar nicht in der Version drin sein, aber eben noch nicht komplett hundertprozentig ausgereift, deswegen hinter diesem Schalter versteckt. Auch hier der Plan, das für die 24.8 dann final drin zu haben im Produkt. Genau, dann haben wir ein bisschen aufgeräumt bei Netzwerkprotokollen. Da gab es diverse Altlasten und haben auch ein paar ganz interessante Sachen entdeckt. Ja, dann lassen Sie uns mal loslegen. Das ist nochmal, da sind nochmal die Jahreszahlen. Coverity seit 2012, OSFuzz seit 2016. CNA ist eine CVE Number Authority. Das ist auch gerade ein großes Thema. Wenn Sie es ein bisschen verfolgt haben, Linux Kernel und das Curl-Projekt haben mittlerweile, weil sie sich so geärgert haben, dass immer irgendjemand anders irgendwelche bogus CVEs gefeilt hat, gegen sie sozusagen jetzt selber das übernommen, dass sie selber als Projekt sagen können, wir sind die Einzigen, die eine CVE-Nummer für unser Projekt rausgeben dürfen. LibreOffice hat das seit 2018 aus ähnlichen Gründen, um eben einfach mal als Projekt checken zu können, ist das denn jetzt eine gültige, also ist das eine echte Sicherheitslücke oder ist da jemand, der, keine Ahnung, seinen Lieblingsbug gefixt haben will oder einfach nur ein bisschen Wirbel machen will. Seit 2022 gibt es ein White Paper vom BSI, vom Bundesamt Sicherheit in der Informationstechnik, speziell für LibreOffice, für sichere Konfiguration. Das ist sozusagen die Basis gewesen und darauf aufbauend sind diese ganzen weiteren Arbeiten hier auch passiert. Unter anderem auch hat es gegeben ein Open Source Security, von der Firma Open Source Security, ein Security Audit, wo es auch diverse Fixes in LibreOffice gegeben hat zu dem Thema. Und auch hier, denke ich, werden wir darauf aufbauen können. Ja, warum sollte uns das kümmern? Naja, es gibt 200 Millionen Anwender von LibreOffice, also schon recht relevant. Ich sag mal, wenn man LibreOffice sicherer macht, dann macht man die Welt ein bisschen sicherer, also zumindest in der IT. Insofern war das schon, glaube ich, schon ganz, ganz cool, das zu tun. Und es wird wirklich überall eingesetzt, unter anderem auch von der öffentlichen Hand. Und da gibt es in Deutschland diesen schönen IT-Planungsrat. Das ist das föderale Gremium von Bund und Ländern, die sich so ein bisschen überlegt, wo die Reise hingehen soll, auch strategisch Planung macht. Genau, und die haben ja vor einiger Zeit mal entschieden, dass digitale Souveränität irgendwie ein ganz wichtiges Thema ist. Nicht unbedingt jetzt, dass die gesamte Bundes-IT nach LibreOffice migrieren, wäre natürlich toll, würde mich freuen, aber zumindest die Wahl zu haben. Und wenn man die Wahl haben will, dann muss man ja auch nicht nur theoretisch die Möglichkeit haben, sondern auch praktisch die Voraussetzungen schaffen. Und das ist jetzt hier so ein bisschen passiert. Ja, und wie gesagt, mit den ganzen Vorarbeiten, die da passiert sind, war es eben doch recht eindeutig, dass da schon noch ein bisschen was zu tun ist. Und da haben wir mal mit angefangen. Also, sichere Defaults in der Default-Konfiguration. Also wenn ich das LibreOffice das erste Mal installiere und starte, dann sollte es möglichst sicher vorkonfiguriert sein. Das ist immer so ein Prozess. Sicherheit ist immer, Sicherheit und Bequemlichkeit widersprechen sich meistens. Aber da haben wir uns auf die Reise gemacht als Projekt, auch schon vor vielen Jahren. Und die Reise wird auch weitergehen. Zumindest haben wir jetzt mal die technischen Voraussetzungen geschaffen, dass zumindest jemand, der es in einer Firma oder in einer Behörde oder in einer zu Hause deployed und vorkonfiguriert, dass sichere Defaults in der Breite gesetzt werden können, die dann auch wirken. Makrosicherheit, da haben wir mal eine kleine Demo. Ich habe jetzt hier mal zwei Versionen. Links ist die aktuelle Entwicklerversion, das ist sozusagen der Stand, wie wir ihn dann ab August haben werden. Was ist da? Ich muss mich entschuldigen. Das ist ein bisschen. Machen wir mal einen Reload. So, jetzt kann man es sehen. Das ist ein Dokument, was Makros enthält. Und das ist auch noch signiert. Und in der Default-Konfiguration von LibreOffice ist es so, dass Makros nicht ausgeführt werden. Auch nicht, es wird auch nicht nachgefragt. Also der auch hier wieder sozusagen Default sicher. Normalerweise ist das so, ein Anwender kriegt eine E-Mail, da ist ein Dokument dran, dann wird das Dokument aufgemacht, dann kommt da eine Box, da steht irgendwas drin, der User klickt immer auf OK. So, deswegen ist da bei LibreOffice der Default jetzt, wenn dieser Fall eintritt und da Makros drin sind, da wird gar nicht gefragt, die sind einfach aus. Wenn ein Anwender die Makros braucht, muss er erstmal unter Extras Optionen Sicherheit diese Makrosicherheit ein bisschen runterstellen, dass überhaupt diese Frage kommt. Die Ausnahme ist signierte Makros aus dem Grund, weil natürlich das jetzt für institutionelle Anwender und Firmen ganz cool ist, wenn signierte Makros funktionieren. Weil signiert heißt ja eigentlich immer, da ist Qualität hinter, das hat irgendjemand absichtlich so gemacht. Das Problem ist aber natürlich, dass jeder so ein Makro signieren kann. Und das heißt, wenn das erste Mal ein Dokument kommt mit einer Signatur, die LibreOffice nicht kennt, dann kam vorher so eine Frage, traust du diesem Zertifikat ja, nein? Und da hat der User natürlich im Zweifel auch immer ja geklickt. Was wir jetzt eingebaut haben, ist, dass dieser Dialog ein kleines bisschen nerviger ist, weil man kann jetzt nämlich hier nicht auf Makros einschalten klicken. Das ist disabled. Wenn ich mal da mit der Maus rauffahre, dann sieht man, da muss man erstmal das Zertifikat sich angucken und verifizieren. Also klicke ich jetzt hier mal rauf und sehe jetzt die beiden Zertifikate hier. Können wir das auch nochmal im Detail angucken. Soweit sind wir jetzt nicht gegangen. Aber zumindest hier würde ich jetzt mal sehen, kann jetzt auch hier mit diesem roten Ausrufezeichen oder mit diesem gelben Warnsignal sehen, dass ich jetzt keine Vertrauensbeziehung zu diesem Zertifikat bisher gibt oder auch nicht zu der, das ist zu dem CA Cert, zu dem Root-Zertifikat, mit dem das signiert ist. Okay, aber jedenfalls habe ich es mir jetzt angeguckt. Also das hat man als Anwender schon mal machen müssen. Jetzt ist dieses Ding hier angeschaltet. Dann ist noch das Problem, wenn ich das in der alten Version, wenn ich das einmal auf Vertrauen geklickt habe, dann habe ich dem immer vertraut. Das ist auch ein Problem, weil natürlich Makro nicht gleich Makro ist und vielleicht ist dieses eine Dokument jetzt schon mal von irgendjemandem reviewed worden oder die Mail hat jetzt eine vertrauenswürdige Absender gehabt, aber ich will das vielleicht nicht für alle Zeiten, für alle Ewigkeiten machen. Insofern ist jetzt diese Checkbox auch Default aus, die nämlich heißt immer Vertrauen. Also wenn ich jetzt nur auf, und das ist immer der Weg, den der Anwender natürlich macht, er will jetzt schnell das Dokument sehen, dann klickt er einmal auf Anzeigen, kontrolliert, ob das einigermaßen plausibel ist und dann klickt er auf Enable Makros. Und dann ist es aber nur einmal an. Wenn ich das Dokument jetzt nochmal lade, dann kommt der gleiche Dialog nochmal. Also muss ich dann also raufklicken. Ich spare mir jetzt mal den alten Kram und vertraue darauf, dass Sie mir das glauben, dass das nicht so ideal war. Was wir noch hinzugefügt haben, ist eine Warnung, wenn so ein Zertifikat abgelaufen ist. Und die Option für die temporäre, für das Tempo oder der Default, das dem nur temporär zu vertrauen. Nächster Punkt, also das sind relativ viele Kleinigkeiten, die aber, glaube ich, in der Summe einen echten Unterschied machen. Unsichere Netzwerkprotokolle, FTP, haben wir rausgeschmissen. Habe ich schon, vor 6, 7 Jahren mal angeregt. Mittlerweile ist es auch, glaube ich, aus allen aktuellen Browsern rausgeflogen. Ist inhärent unsicher, ist auch, glaube ich, kaum noch relevant. Kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass mal in den letzten 10 Jahren wirklich sinnvoll verwendet zu haben. Dann haben wir eingebaut, dass wir per Default, also in der Standardkonfiguration, immer versuchen, HTTPS zu verwenden bei allen, also oder SSL-gesicherte Protokolle zu verwenden bei allen möglichen Protokollen, also HTTP, aber auch SMTP und andere Protokolle. Wir haben ein paar Sachen gefunden bei der Gelegenheit, nämlich, dass es in Impress so eine Fernsteuerung gab, die, wenn man die angeschaltet hat, ein ziemlich unsicheres Wi-Fi-Remote-Protokoll angemacht hat, was auch unverschlüsselt über ein Ether ging. Also wenn man ein geteiltes, geschertes WLAN hat, dann wären auch da, und das, da war die, die Passwortabfrage, glaube ich, so eine 1-2-3-4-PIN oder so hätte man da nehmen können. Aber jedenfalls war die Kommunikation im Klartext. Ist jetzt nicht dramatisch, hätte man gesagt, da kann man irgendwie beim, wenn jemand das nutzt, kann man irgendwie im Publikum die Slides irgendwie weiterleiten und den ärgern, der da vorträgt. Das Problem war, dass wir bei der Gelegenheit auch noch einen Pufferüberlauf in dem Protokoll gefunden haben. Beides ist gefixt. Das Ding ist Default off, also selbst wenn man die Fernsteuerung anschaltet, dann ist es per Default nur für Bluetooth an. Und dieses Wi-Fi-Protokoll ist, wie gesagt, aus. Kann man über so eine versteckte Konfigurationseinstellung anschalten. Was wir auch noch gemacht haben, es gibt, wenn Sie es kennen, die Möglichkeit für LibreOffice COM-ähnliche, nennt sich UNO bei LibreOffice, aber so eine Programmierschnittstelle anzuschalten, wo man ähnlich wie bei Microsoft Office auch sozusagen sehr feingranular die gesamte Applikation fernsteuern kann. Das ist eine COM-ähnliche API mit kompletter Kontrolle über die Applikation. Das schaltet man an, indem man LibreOffice mit einer Kommandozeilenparameter, dieses accept gleich socket, bla bla, startet. Das ist natürlich auch eine Sache, sagen wir mal, für Lateral Movements. Also das wäre eine Möglichkeit, jetzt bei installierter Software einen Server laufen zu lassen, heimlich, ohne dass ich irgendwas installieren muss. Das ist auch ganz cool, wenn man das als Administrator abschalten kann. Auch dazu gibt es eine Option, die ist normalerweise nicht gesetzt. Die kann man als Administrator aber anschalten, weil normalerweise auf Anwenderrechnern dieses Protokoll einfach egal ist. Ja, dann das ganze Thema Einstellungen. Da haben wir ganz viel gemacht. Der erste Schritt, was wir hier gemacht haben, ist die Möglichkeit, Einstellungen zu sperren. Als Administrator kann ich Einstellungen erstens setzen und dann kann ich aber auch sagen, als Anwender, die dürfen nicht geändert werden. Und das war bisher an einigen Stellen so, wenn Sie das sehen, dass dieses Schlüsselsymbol, also dieses Log-Symbol vor einigen Einstellungen ist, und die Einstellung selber ist ausgegraut. Das war für sozusagen 10% der Einstellungen implementiert und für den Rest nicht. Das heißt, der Anwender konnte irrtümlich immer Einstellungen ändern und dann war es Glückssache, ob LibreOffice entweder diese Einstellung ignoriert hat, abgestürzt ist oder diese Einstellung tatsächlich überschrieben hat, obwohl sie administrativ ausgeschaltet war. Alles ist vorgekommen. Da sind wir wirklich durch jeden Dialog, jede Unterdialogseite durchgegangen und haben das nachimplementiert, dass es erstens das User-Feedback gibt. Das heißt, ein User kann auch nicht irrtümlich sagen, oh, ich habe ja Makro-Sicherheit jetzt auf hochgestellt. LibreOffice ignoriert die Einstellung aber. Weil Makro-Sicherheit hat das funktioniert. Bei anderen Sachen, die eventuell sicherheitsrelevant sind, war es aber nicht so. Das ist, wie gesagt, von A bis Z durchimplementiert. Aktive Inhalte, haben wir diverse Funktionen hinzugefügt, die man vorher nicht so ohne weiteres abschalten konnte. Die wichtigsten ist das DDE, das ist ein Windows, relativ altes Windows-Protokoll, Dynamic Data Exchange heißt das, wird so gerne mal für Datenversorgung von Office-Dokumenten verwendet, also zum Beispiel Excel das ganz gerne. Ist aber so ein bekanntes Problem, wo gerne mal, zumindest in der Vergangenheit, Lücken ausgenutzt worden sind. OLE, Object Linking und Embedding, im Prinzip das Gleiche. Auch damit kann man Applikationen fernsteuern von außen. Ist ein bisschen heikel, weil das tatsächlich teilweise auch bei einigen Dokumenten notwendige Funktionalität ist. Insofern haben wir da jetzt die Defaults angelassen, kann man aber administrativ abklemmen und stilllegen. Makros, das hat im Prinzip schon funktioniert. LibreLogo, wer das kennt, ist eine Programmiersprache, Logo, die man direkt in einem Writer-Dokument verwenden kann. Wird gerne für die Lehre verwendet, also wenn man sozusagen aktiven Code direkt in der Anwendung oder in dem Textdokument haben kann. Das lässt sich, das ist jetzt auch nachimplementiert, entweder über Makro-Ausführung sperren oder indem man die Python-Runtime, was eine weitere Scripting-Möglichkeit in LibreOffice ist, indem man die stilllegt. Dann gibt es das Thema Metadaten bzw. versteckte Informationen in Dokumenten. Da mache ich auch mal eine Demo auf. Hier ist jetzt, also erstmal sind hier Kommentare drin, an den Kommentaren steht ein Autorname. Dann ist da Änderungsverfolgung an den Änderungen stehen auch Autoren dran. Und außerdem ist natürlich, wenn ich eine Änderung mache, der alte Inhalt noch da. Also mal vorstellhalber, ich habe da jetzt interne Informationen, die lösche ich raus und schicke das Dokument dann raus. Diese aber in Wahrheit ist die Information noch da, weil das in dieser Änderungsverfolgungshistorie als gelöschtes Element enthalten ist, also nicht wirklich gelöscht ist. Da kann ich, das gab es auch schon vorher in den Sicherheitseinstellungen, gewisse Sachen auswählen. Zum Beispiel kann ich sagen, wenn da jetzt solche Dinge drin sind, solche Daten, dann hätte ich gerne eine Warnung, wenn ich das per E-Mail verschicke oder wenn ich speichere. Das, wie gesagt, hat schon, also klar, ein paar Bugfixes haben wir da auch gemacht, aber das hat schon immer funktioniert. Das Problem war nur, das wurde bei jedem Speichern angezeigt. Das heißt, der Anwender hat das Dokument bearbeitet und bei jedem Speichern kam dieser Dialog. Und insofern war die Folge, dass die Leute einfach diese Warnung ausgeschaltet haben, weil das genervt hat. Was wir jetzt eingebaut haben, wenn wir jetzt speichern, kommt oben die Infobar mit einer Information, dass da noch Inhalte drin sind. Das blockt aber nicht den Workflow. Das heißt, es ist offensichtlich, dass da was ist. Das ist zumindest mir jetzt komplett sofort ins Auge gesprungen, dass da diese gelbe Warnung gekommen ist. Und ich kann sozusagen jetzt abbrechen, wenn ich das gesehen habe, wenn ich jetzt wirklich senden will und kann mich hier auch nochmal eine Abkürzung direkt auf diese Warnungsseite bringen. Falls mich das jetzt doch noch stört, dann kann ich es hier auch noch ausmachen. Genau, also er würde jetzt, wenn ich die Optionsseite wieder aufmache, dann könnte ich hier jetzt, also wenn ich die Warnung, das ist erstmal nur die Warnung, also dass ich das mitkriege, dass da was drin ist. Und ich kann jetzt hier aber natürlich anschalten, dass alles rausgeworfen wird beim Speichern. Das würde ich dann einmal machen, das einmal speichern und dann wieder die Option ausmachen. Ich kann auch Ausnahmen hier definieren, also zum Beispiel die Druckereinstellung behalten. Das ist vielleicht nicht so tragisch, wenn da jemand weiß, wie mein Drucker heißt. Vielleicht aber schon, weil das wieder Rückschlüsse auf meine Abteilung oder wo mal ich herkomme ermöglicht. Gut. Software-Updates. Das, wie gesagt, das halte ich für das absolut wichtigste Thema, einfach weil für Windows, wir haben bei LibreOffice schon seit vielen Jahren die Möglichkeit, oder das gab es schon bei OpenOffice, dass es für den Anwender einen Hinweis gibt, es gibt ein Update. Das haben Sie, wenn Sie LibreOffice von der von der Stiftungsseite, von der Document Foundation installieren, haben Sie das bestimmt schon mal gesehen. Einmal die Woche checkt LibreOffice in der Default-Konfiguration, gibt es ein Update. Und poppt dann so einen kleinen Dialog auf mit dem Hinweis, dass da ein Update zur Verfügung steht. Das kann man erstens ausschalten und zweitens ist das nur ein Hinweis. Und was wir sehen, weil wir natürlich sehen können, zumindest in der anonymen Breite, welche Versionen zu diesem Update-Check kommen und fragen, gibt es ein Update, dass es einen nicht unerheblichen Anteil von Anwendern gibt, gerade unter Windows, mit uralten LibreOffice-Installationen. Teilweise, also Vierer, die sind wir jetzt fast losgeworden, aber es gibt noch Leute mit Fünfer und mit Sechser LibreOffice-Versionen, die einfach veraltet sind, nicht sicher sind, kann berechtigt sein, die einzusetzen. Aber ich sag mal, wenn jemand die Update-Checks nicht ausgeschaltet hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand im nicht-administrativen Bereich macht und einsetzt, relativ hoch. Und da wahrscheinlich auch nicht die OPSEC hat, dann sicherzustellen, dass da nicht doch mal irgendeine E-Mail kommt mit unglücklichen Inhalten. Jedenfalls, was wir gemacht haben, ist, wir haben das, was Mozilla mit Firefox und Thunderbird schon seit vielen Jahren macht, genommen und auch für LibreOffice implementiert. Und zwar haben wir einen, das ist nur für Windows und das ist aber auch, da sind wahrscheinlich über 85% der Anwender von LibreOffice auf der Plattform unterwegs. Wen es interessiert, die Slides stelle ich zur Verfügung. Auf der Wiki-Seite sind alle Details vorhanden. Das installiert unter Windows einen kleinen Service. Der Code, wie gesagt, ist vom Mozilla-Projekt oder von der Mozilla Foundation. Der nennt sich LibreOffice Maintenance Service. Das ist ein kleines Binary. Der Code ist, wie gesagt, von Firefox. Ist, glaube ich, seit 2014 oder 2015, hat diverse Audits hinter sich. Ist insofern, wie immer, ist ja die Regel, Krypto und andere sicherheitsrelevante Sachen am besten nicht selber machen, wenn man es irgendwo anders herkriegen kann. Da sind wir relativ zuversichtlich, dass das safe ist. Das läuft mit Admin-Rechten, ist default aus, wird aber beim Installieren wenn man LibreOffice installiert, wird man ja sozusagen einmal nach Admin-Rechten gefragt. Und mit diesen Admin-Rechten werden ein paar Registry-Geschichten gesetzt, wird das ins Programmverzeichnis geschrieben und dieser Service wird registriert. Der ist auch so abgedichtet und abgesichert, dass nur LibreOffice ihn mit korrekten Parametern und mit korrekt signierten Binaries und mit dem richtigen Pfad aufrufen kann. Und was dann passiert ist, wenn es ein Update gibt, dann wird das runtergeladen und dieser Update-Service wird einmal angestartet und gesagt, bitte einmal hier das Verzeichnis von LibreOffice kopieren, das Update einspielen, den Anwender bitten, LibreOffice einmal zu beenden und dann wird einmal dieses Verzeichnis umbenannt und LibreOffice ist upgedatet. Ja, das ist in der Version 24.2 als experimentelles Feature enthalten. Wenn das jemand interessiert, dann finden Sie das. Ganz wichtig, einmal experimentelles Feature anschalten. Und dann finden Sie unter Online Update Enable Automatic Updates. Das einmal anmachen. Und dann läuft beim Neustart einmal dieser Service durch. Kennen Sie bestimmt, das ist exakt das Gleiche, was bei Firefox auch passiert. Wenn da ein Update kommt Und dann, wie gesagt, gibt es dieses Patch-Update und LibreOffice wird gestartet. Plan ist, wenn alles soweit klappt, also bei Updates ist ja immer ein bisschen heikel, das sollte dann ja auch besser funktionieren. Plan ist, das dann für die August-Version live zu schalten. Kann ab jetzt getestet werden in der 24.2. Genau, wie es funktioniert, im Prinzip genau wie das andere Ding, hat nur eine etwas andere URL, da ist ein kleines JSON-File, da steht dann drin, gibt es ein Update, wo ist das Update, vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, also gibt es ein Voll-Update oder gibt es ein Patch-Update, von welcher Version auf welche nächste Version kann ich updaten. Ja, exakt das gleiche wie bei Firefox und bei Thunderbird, nur dass dieses kleine Service-Executable eben anders heißt. Weil das von der Document Foundation kommt. Passwortsicherheit. Ja, da haben wir auch was, finde ich, ziemlich sexy gemacht, nämlich so eine Passwortstärke-Anzeige eingebaut. Fand ich ganz cool. Ist immer ein bisschen besser als so eine harte Policy, wo man irgendwie sagt, nee, Passwort ist ungültig, muss jetzt noch irgendwie hier ein Sonderzeichen oder noch 20 Zeichen mehr eingeben. Stattdessen jetzt, wie gesagt, so ein bisschen also Anwender wird jetzt nicht blockiert, er kann auch 1, 2, 3, 4 da eingeben, dann hat er aber rot da stehen. Was wir außerdem noch gemacht haben, ist für den, sagen wir mal, Firmen oder Behörden, also uns institutionelle Anwender, dass man tatsächlich alternativ auch, also nicht der Default, aber alternativ auch eine Passwort-Policy hart setzen kann. Regular Expression, da hat man dann alle Freiheiten. Wer weiß, was das heißt, was die Policy da ist? Kann das jemand lesen? Ist mindestens ein Kleinbuchstaben, mindestens ein Großbuchstaben, mindestens eine Zahl und mindestens 8 Zeichen lang. Ja. Kann man, wie gesagt, in der versteckten, also mit diesen Experteneinstellungen kann man es setzen. Die Policy selber und man kann auch eine Error-Message sozusagen custom setzen. Die muss natürlich irgendwie passen zu der Regular Expression, die man da einträgt. Experteneinstellungen. Die haben wir noch 5 Minuten mehr, oder?
Es geht von der Fragezeit
ab. Ah, okay. Dann gehen wir nochmal ganz schnell durch. Also, das Ding selber ist hier zu finden. Und da hat sich seit ungefähr 3 Jahren extrem viel getan. Das Ding selber ist im Prinzip auch wieder wie bei Firefox About Config. Gleiche Idee. Und mittlerweile sind wir da auch relativ dicht dran. Also zum Beispiel kann ich jetzt hier mal suchen. Das haben wir jetzt nicht eingebaut. Das ist ein anderes, das ist, glaube ich, ein Google Summer of Code Projekt gewesen. Aber ich sehe jetzt hier mal einen Filter von den Sachen. Ich kann auch mal nur das anzeigen lassen, was sich verändert hat. Hier ist zum Beispiel mal eine Password Policy gesetzt. Ähnlich wie bei Firefox auch. Alles, was sich geändert hat, ist in Fett angezeigt. Auch ganz cool, das zu sehen. Was wir noch gemacht haben, ist, dass wir hier, die sind getypt, die Einträge, dass wir hier einen Typ-Check machen. Also, dass wenn irgendjemand da was eingibt, was ungültig ist, was also nicht auf das Konfigurationsschema passt, dann wird die Eingabe verworfen. Das war vorher nicht der Fall. Da konnte man irgendwas eingeben und dann hat LibreOffice irgendwas gemacht, aber nicht das Richtige. Was besonders cool ist, sieht man jetzt hier, wenn ich die Maus darauf fahre, dann gibt es eine Anzeige, was das eigentlich bedeutet. Das ist Information, die seit 20 Jahren schon im Code ist. Bin sehr glücklich, dass wir es jetzt endlich mal an die Oberfläche gekriegt haben, weil es super cool. Ansonsten ist das sehr obskur. Also bei Password Policy kann man sich jetzt auch denken, was das bedeutet, aber bei anderen Einstellungen hat man gar keine Vorstellung. Wie gesagt, das ist jetzt seit der 24.2 drin. Kann man sich, glaube ich, abendfüllend mal beschäftigen mit den Einstellungen und was man da alles machen kann mit der, wie gesagt, eingebauten Hilfe. Ist alles Englisch, das ist nicht übersetzt, ist jetzt aber auch Zielgruppe eher technisches Publikum, insofern hoffentlich okay. Gut, ja, da müssen wir jetzt, glaube ich, langsam sagen, die ODF-Verschlüsselung, also wenn ich ein Dokument, ein ODF-Dokument, also ODT, ODP, ODS, speichere, dann kann ich sagen, ich möchte das verschlüsseln, entweder mit GNU-PG oder mit einem Passwort. Die Verschlüsselung selber war, ist seit 2003, 2004 drin, relativ ätzend, weil die immer im Prinzip in diesem ZIP-Archiv, ein ODF-Dokument ist im Prinzip ein ZIP-Archiv, jede Datei, die da drin war, einzeln verschlüsselt hat. Super nervig, super aufwendig, braucht ganz viel Entropie, hat das Problem, ganz viel Known Plaintext, weil das alles XML-Dateien sind oder irgendwelche JPEG-Files, die haben alle den gleichen, die ersten 100 Bytes sind alle gleich. Ganz schlecht zu verschlüsseln. Das größte Problem, was wir hatten, weswegen kaum ein Anwender das zum Beispiel bei Impress-Dokumenten verwendet hat, was ewig gedauert hat, weil wenn man diese Passwort-Generierfunktion, also die Schlüssel-Generierfunktion, die muss man heutzutage sehr, 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 sehr häufig laufen lassen. Also, keine Ahnung, 100.000 Mal, 100.000 Iterationen. Das dauert relativ lange. Und wenn man das für 100 Dateien oder für 200 Dateien machen muss, wenn man eine große Impress-Datei mit ganz vielen Bildern hat, dann dauert das richtig lange. Also so lange, dass einfach Leute das nicht mehr verwendet haben. Ja, das haben wir gefixt, was wir gemacht haben. Wir haben ein ganz normales ODF-Dokument genommen, das in der Gesamtheit verschlüsselt und das dann wieder in ein kleines ODF-Container-Dokument reingepackt. Das Ganze ist bei OASIS in der Standardisierung. Ich hoffe, dass es in der übernächsten ODF-Version dann auch im Standard drin ist. Und bei der Gelegenheit haben wir gleich noch Argon 2. Das ist eine etwas schönere, etwas modernere Key-Generation-Funktion, die auch speicherhart ist. Macht es deutlich aufwendiger, das auf einer GPU, wenn man es cracken will, zu attackieren, das gleich noch mit aufgenommen. Ja, dann haben wir noch 6 Minuten, glaube ich, für Fragen und hoffentlich auch Antworten.
Erstmal vielen Dank. So, und jetzt Fragen und Antworten. 6 Minuten haben wir noch, sind kurze Fragen.
Ja. Wenn Sie es annehmen, nicht mehr. Also wenn Sie es annehmen, ist es komplett weg. Also zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie es angenommen haben. Wenn Sie danach noch editieren, kommt es sozusagen wieder hinzu. Solange Sie nicht das Änderungsverfolgen-Feature unter im Edit-Menü ist das einmal ausmachen.
Weitere Fragen?
Ja. Ist das die Windows-Version? Ja, wir haben, ich wiederhole nochmal die Frage vielleicht für den Stream. Die Frage war, was jetzt die 24.2, warum das auf einmal 24 heißt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der Fragesteller hat eine 7.6 aktuell. Ja, das Projekt hat sich komplett modernisiert und die total moderne neue Jahr-Punkt-Monat-Versionsschema seit der Februar-Version übernommen.
Also, 24.2 sozusagen.
Ja. Also es ist sozusagen die 7.7, die heißt noch nicht so. Die heißt jetzt 24.2 und die nächste ist dann 24.8, also immer Februar, August sind immer die Release-Daten, ein halbes Jahr auseinander.
Weitere Fragen?
Ganz allgemeine Frage. Das LibreOffice hat sich da was, das HomeOffice vor.
Ja. Ja, ist auch hier mit dem Stand genau gegenüber. Also kommen Sie gerne dazu. Wir sind LibreOffice, OpenOffice und kommen immer total gut miteinander klar.
Weitere? Ich habe mal eine. Sie haben am Anfang so viel über Tooling geredet und haben den schönen Rastaufkleber, sowas wie nicht initialisiert, das geht da ja überhaupt gar nicht. Überlegen Sie so, den Linux-Beispiel zu folgen und sukzessive vielleicht Rast einzubauen?
Ja, überlegen wir. es könnte sein, ich will das jetzt auch nicht riskieren. Man soll ja auch nicht mit zu Eventualitäten reden, aber wir versuchen seit einiger Zeit, dass bei den diversen Mentoring, also Google Summer of Code oder Outreachy, da mal interessierten Studenten oder bei Google Summer of Code geht ja mittlerweile auch Nicht-Studenten. Also wer jemanden kennt oder selber Interesse hat, mal ähnlich wie beim Linux-Kernel, die Grundlagen zu legen, dass man in LibreOffice auch Rust verwenden kann, also entweder irgendwelche externen Crates oder selber direkt in der Core Rust-Implementierung machen kann, gerne bei mir melden oder am Stand oder auf der Mailingliste.
Okay. Ich glaube, wir brauchen 2 Minuten zum Raumwechsel, wenn noch welche draußen stehen. Gibt es jetzt noch eine ganz dringende Frage? Sieht nicht so aus. Dann ganz vielen Dank.
Dankeschön. Viel Spaß auf den CLTs.